Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Vor 2 Tagen hatten wir unseren ersten digitalen Handwerkstag bei Wöhler. Dort haben wir unter anderem über das Thema TRGI diskutiert. Wir hatten einen Expertentalk und zwar mit dem Geschäftsführer des Fachverbandes Sanitär, Heizung und Klima, Herrn Jürgen Engelhardt, und meinem Kollegen Bernd Bornemann, der für den Fachhandwerkerbereich bei uns zuständig ist. Es war total lebhaft und spannend. Es ging um Qualifikationen zur TRGI, es ging darum, wie kann ich damit Geld verdienen, was sind die Beweggründe und welche Messungen und Überprüfungen müssen überhaupt durchgeführt werden und mit was kann ich das machen und was muss ich dabei berücksichtigen. Von daher wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge und schreibt uns gerne eure Anmerkungen und Ideen halt dazu oder zu weiteren Folgen unter podcast@wöhler.de oder auch gerne über unsere sozialen Medien. Mein Name ist Christian Beierstedt, ich bin für den Bereich Produktmanagement Marketing hier bei uns zuständig und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge.
Handwerk to go, der Podcast.
Wir haben uns erlaubt, halt aus hier raus, aus diesem Expertengespräch, weil das ja auch nicht so häufig vorkommt, halt auch wirklich eine Podcast-Folge zu machen. Deswegen also auch allen Hörerinnen und Hörern, die das anschließend nochmal hören im Podcast, halt herzlich willkommen und ein schönes Hallo. Engel, vielleicht noch 2, 3 Worte zu Ihrer Position. Wie sind Sie da hingekommen? Was machten Sie so?
Ja, ich bin von Hause aus natürlich auch SHK-Handwerker gelernter Installateur, habe dann ein Studium hinten dran gepackt und irgendwann bin ich dann zum Fachverband gekommen. Das ist auch schon jetzt, habe ich gerade festgestellt, 20 Jahre her. Und habe dann als eines meiner ersten Projekte im Fachverband SHK Niedersachsen also auch den Gascheck. Damals in Niedersachsen, so bundesweit heißt das zwar Gas-Ganz-Sicher-Check, bei uns hat er Gascheck geheißen, heißt er auch heute noch so, und habe mich damit befasst. Und wenn ich dann sehe, was wir damals hatten an Messgeräten, 20 Jahre machen sich bemerkbar. Wenn man zurückdenkt, ich habe neulich einen Film gesehen, da hat einer, das war so ein 2000er Film, da haben die Handys noch Ausziehantennen gehabt. Ja, also wenn man denn ein Handy hatte, ja, und es hat sich viel getan und auch so ein Gerät. Also ja, es ist einfach ein ganz anderes Arbeiten und man kann halt eine Menge mehr damit machen. Man muss sich mit allen Geräten beschäftigen. Man muss sich mit, das ist immer die Grundlage. Ein Handwerker muss ein Thema sein. Er muss wissen, worüber er redet. Er muss aber gleichzeitig seine Geräte bedienen können. Und ich glaube, das hilft einem hier, weil solche Geräte auch dann durch den Ablauf eines Messverfahrens durchführen und entsprechend unterstützen können. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist hier, glaube ich, wenn ich das so betrachtet habe, eben im Backstage, ja, ich glaube, ist das ganz gut gelungen. Ne?
Ja, wir durften Sie vor einer Stunde, glaube ich, knapp hier begrüßen. Ne? Der Bernd hatte Sie vom Bahnhof abgeholt halt und hierher begleitet halt und sie konnten dann Backstage schon mal ein bisschen reingucken halt. Aber um gleich in das Gespräch reinzukommen, noch eine Frage. Geschäftsführer Niedersachsen, SHK-Betriebe, wie viele Betriebe gibt es dort, dass man einfach mal ein Gefühl dafür kriegt und wie viele Mitarbeiter gehören dem an halt? Also ja, was reden wir da?
Der
halt?
Verband selber, wir haben also insgesamt 10 Mitarbeiter hat der Fachverband und wir haben etwa 220 Mitgliedsbetriebe. Das ist dankenswerterweise so, dass wir da auch wirklich im ganzen Land auch eine gute Organisationsquote haben, einen guten Grad haben und dass eben auch die Innungen, die dort entsprechend engagiert dabei sind, also auch sehr viel Eigenengagement entwickeln und letzten Endes auch gerade auch so Gascheck-Schulungen und solche, also halt auch Schulungen vor Ort werden von uns durchgeführt zu gewissen Themen und das ist das Miteinander. Wir kennen uns, wir sprechen miteinander und letzten Endes, das macht es aus, dass man, glaube ich, was Gutes rausbekommt.
Mhm. Wir wollen den Bernd Bornemann noch so ein bisschen mit in die Runde halt nehmen. Halt, du hast ja einmal jetzt das Gerät schon vorgestellt, du durftest es lüften, auch das kommt bei uns wirklich nicht alle Jahre vor oder nicht jedes Jahr vor. Das ist schon was Besonderes halt und das hat er ganz großartig gemacht halt. Bernd, sag mal ganz kurz, du betreust ja bei uns den Bereich Fachhandwerker. Das heißt also, du bist ja hier auch groß geworden mit SHK-Betrieben halt. Wie lange machst du das jetzt schon?
Also ich bin jetzt im 23. Jahr und damals war das tatsächlich auch noch so, wie Herr Engelhardt sagt, da haben wir Gasleitungen noch mit Urau-Manometern geprüft. Also ich weiß auch noch, dass wir Urau-Manometer lagernd hatten. Das war so eine der ersten Taten, diese Artikel dann auf Auslaufen zu stellen, als ich in den Bereich reingerutscht bin, als wir das erste vollautomatische und TÜV geprüfte Gasleitungsprüfgerät hatten. Das war dann Anfang 2000, da waren wir noch halbautomatisch unterwegs und dann ist das Ganze entsprechend mit der TRG 2008 sind wir dann in den Bereich der vollautomatischen Gasleitungsprüfung reingerutscht und unter anderem hat uns natürlich auch dank der Hilfe der Fachverbände hat uns die TRGI 2018, also auch was DVGW-seitig an Schulungen gelaufen ist, hat da auch entsprechend nochmal für Aufwind gesorgt, da nochmal eine Schippe draufzulegen bei der vollautomatischen Gasleitungsprüfung. Denn das war aus meiner Sicht so ein Thema, was vor 20 Jahren noch zu kurz gekommen ist. Gas ist immer dann sicher, wenn alle Sicherheitsregeln eingehalten sind. Und unter anderem eine dieser Regularien sagt ja aus, so wie ich es interpretiere, innerhalb von 12 Jahren diese Leckmenge während der Gebrauchsfähigkeitsprüfung zu ermitteln.
Ist der Bernd schon, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich die Moderationsrolle nicht verliere halt. Jetzt hat der Bernd schon einige Sachen halt mit reingenommen. Ich wollte nämlich da ein bisschen tiefer einsteigen halt. Sie sind der Experte halt letztlich. Was, machen Sie mal einen ganz kurzen Rundumschlag. Was ist die TRG? Was heißt das halt letztlich? Also wir haben ja Zuschauerinnen und Zuschauer dabei, die auf der einen Seite vielleicht natürlich schon lange das machen, aber vielleicht auf der einen Seite auch neu sind, vielleicht Auszubildende sind oder sich überlegen, da reinzugehen oder wie auch immer. Einfach mal so ein, was haben wir da?
Also ich sage, ich mache ja auch viele TRGI-Schulungen, sowohl für Monteure als auch TRGI, also Eintragungsschulungen etc. Ich sage immer den Teilnehmenden da an der Stelle, die TRGI ist, und das bitte, liebe Leute vom DVGW, ich meine das jetzt nicht abheben, ne? Aber die TRGI ist eines der besten Regelwerke, die wir haben, einfach weil sie in einem Buch noch stattfindet, und bitte behaltet das bei. Letzten Endes, Europa ist da, hat da auch schon Einzug gehalten, aber es ist ein Buch, und wer dieses Buch kennt und zumindest die Inhalte, die wichtigsten Inhalte daraus verinnerlicht hat, der kann nichts falsch machen. Man muss sich dran halten, auch wie in jedem Regelwerk. Aber wenn ich mir andere europäische Regelwerke angucke, wenn ich mir die Fortschreibung der Regelwerke angucke, sind das meistens viele einzelne Regelwerke, die zusammenkommen. Wir haben hier den großen Vorteil, dass wir ein Buch haben, in dem eigentlich alles drinsteht, bis auf so ein paar andere Sachen. Wenn ich jetzt an G624 denke, dass hier Innenabdichtung und so weiter. Das sind dann Spezialgebiete, das macht auch nicht jeder, da muss man sich dann mit beschäftigen. Aber vom Grundsatz her gibt es da ein gutes Regelwerk, und das macht die TRG aus. Da steht also alles drin, und zwar wirklich von der, auch über den Abgasweg dazu, der da mit zugehört, die Aufstellbedingungen etc. für Gasgeräte. Also es fängt also an bei was ist Gas und endet dann beim Abgasen letzten Endes nachher. Und das macht die TRG aus. Und das Buch ist auch ein bisschen dicker geworden die letzten Jahre. Ja, aber letzten Endes, weil man hat die NDAV mit reingenommen. Man hat verschiedene andere Regeln mit reingenommen, auch die letzten Endes die Gerätebezeichnungen und solche Geschichten, die einfach früher in anderen Regelwerken gefunden wurden und oder verankert waren. Und das hat man, glaube ich, auch speziell bei der 2018er TRG sehr gut hinbekommen. Und kann man stolz drauf sein, liebe Gruppe da, liebes Komitee, die für die TRG zuständig ist, da kann man stolz drauf sein, dass man immer ein Verbesserungspotenzial hat. Natürlich könnt ihr auch ein paar Dinge nennen, die mir besser gefallen würden. Aber das können wir bei der nächsten Fortschreibung in 10 Jahren machen. Dann können wir da wieder ein paar Einsprüche machen. Also das Ding ist schon ganz gut. Also da kann man was mit anfangen.
Also ihr habt ein großes Lob nochmal an die Autoren halt letztlich, die das dann verzapft haben halt 2015 und folgend halt bis dann 2018 halt. Und wie Sie sagten halt auch eine Bandbreite von tatsächlich nur Gasleitung bis halt hin Verbrennungsluft bis zu Aufstellkriterien etc. Um dabei Gas, wir wollen ja natürlich das ein bisschen aufgreifen jetzt halt. Was sind da so die Besonderheiten im Bereich Gas, und wenn Sie, was Sie vorhin auch gesagt haben, Richtung Messungen gehen beziehungsweise Überwachung halt gehen?
Ja, die Besonderheiten, wir haben verschiedene, man muss sich halt darauf einstellen, wir haben verschiedene Möglichkeiten der Prüfung, verschiedene Druckmessprüfungen, die entsprechend hinterlegt sind, und man kann eben verschiedene Wege gehen. Wichtig ist, dass der Tenor ist, dass eine Gasleitung dicht zu sein hat, wenn ich von der Gebrauchsfähigkeitsprüfung absehe, was dann auch natürlich hier und dort immer so ein bisschen mit auf Unverständnis stößt, warum darf eine Leitung bis maximal 1 Liter pro Stunde undicht sein, also undicht in Anführungsstrichen, weil es eben gewisse Kriterien gibt. Da kann man letzten Endes einiges mit bewegen, beziehungsweise man kann es beschreiben, und wenn man etwas beschreiben kann, wenn es technisch sicher beschrieben werden kann, dann kann man damit umgehen. Und ich denke, das ist alles dahinterlegt, und das macht das dieses Kompendium aus, was wir da haben. Und wirklich 249 Seiten oder 260 Seiten, ich weiß nicht, so in dem Dreh sind wir jetzt mittlerweile, sind halt geballtes Wissen und eben für den Praktiker gut anzuwenden.
Jetzt der SAK-Betrieb halt, was Sie schon sagten, halt einzelne Prüfungen zu machen. Welche sind das oder welche Messungen sollte und muss er dort machen halt oder vornehmen?
Ja, dass er die Druck also die muss ja letztendlich, wenn eine neue Anlage baut, dann muss er natürlich hingehen und muss erstmal eine Druckprüfung machen, ob seine Anlage dicht ist. Vor- und Hauptprüfung, so hieß es früher, ja, ich sage es heute noch, aber Dichtheits- und die Dichtheitsprüfung und auch letzten Endes dann entsprechend die Dichtheit nachweisen. Und letzten Endes muss er das damit auch seine Arbeit dokumentieren. Und das ist ja letzten Endes das Wichtige, was auch so ein Gerät dann auch liefern kann. Ich kann also auch damit dokumentieren, ich kann es abspeichern, ich kann es sogar vor Ort ausdrucken. Und diese Möglichkeiten habe ich heute. Früher hatten wir das in handschriftlichen Protokollen, die man natürlich weiterhin noch verwenden kann. Warum nicht? Man kann es zusätzlich machen. Teilweise rate ich sogar noch dazu, trotz der modernen Technik, dieses so zu verwenden, einfach um auch im Tritt zu bleiben. Von daher, das ist der Arbeitsnachweis, wenn ich das mal so nennen darf. Der Arbeitsnachweis, wenn ich eine Anlage gebaut habe, dass sie dann auch funktionsfähig ist und letzten Endes dann in Betrieb gehen darf, beziehungsweise dann zumindest beantragt werden darf, in Betrieb gehen zu dürfen. Ja, also so läuft es ja letzten Endes ab. Also
das waren so die Sachen, was Sie gerade sagten, vor Inbetriebnahme halt, aus Sicherheitsgründen in dem Falle. Jetzt hatten Sie oder Herr Bornemann gerade das Stichwort Gebrauchsfähigkeitsprüfung noch in den Mund genommen bzw. reingeworfen. Das ist aber dann erst im Laufe des Betriebes halt.
Ja, Gebrauchsfähigkeitsprüfung, da muss ich ja erstmal eine in Betrieb befindliche Anlage haben. Und die eine in Betrieb befindliche Anlage, da streiten sich die Geister. Früher war es die VOB, beziehungsweise man hat BGB verwendet. Also man hat früher gesagt, also mindestens 2 Jahre nach VOB jetzt sind es ja 4 Jahre mittlerweile oder nach BGB 5 Jahre. Also eine Anlage muss schon mindestens 2, 4 Jahre sowas in Betrieb sein, bevor man überhaupt auf Gebrauchsfähigkeit prüfen kann. Eine neue Anlage ist einfach, die muss dicht sein. Da gibt es keine, die ist ja unter 1 Liter. Also dicht ist dicht und letzten Endes ist es auch das, was beim Kunden vernünftig erklärt werden muss. Das ist bei der Gebrauchsfähigkeitsprüfung das Wichtigste. Ich erzähle ja meinem Kunden am Ende, ich habe hier eine Anlage, die hat einen gewissen Grad an Undichtheit und trotzdem darf sie weiter betrieben werden. Das erklären zu können, dem Kunden glaubhaft und ohne Ängste erklären zu können. Angst ist bei Gas immer ein ganz schlechter Begleiter. Man muss es aufklären können. Dann kann man entsprechend den Kunden auch informieren. Und das gehört zum guten Fachbetrieb auch dazu, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und dann hinzugehen und zu sagen, es ist zwar unter 1 Liter pro Stunde Leckrate da, eine gewisse Leckrate da, aber aus gewissen Voraussetzungen heraus darf das so weiter betrieben werden. Nichtsdestotrotz, wenn etwas eingesetzt hat dort in der Anlage, die war ja ursprünglich mal dicht, sollte man schon dazu übergehen und dann mal gucken, wo ist denn das Problem jetzt. Also man kann da viel draus machen, man muss es nur vernünftig erklären, das ist letztendlich der Tenor. Und auch die Messgeräte, wenn ich an VP 952 denke, das war ja die ersten Schritte vom DVGW, um die Geräte zu zertifizieren. Heute heißt es dann G5952, so merke ich mir das immer, damit man den ganzen... Also was davor, ne? Genau, da kommt noch eine 5 davor und ein G und nicht mehr VP. Aber letztendlich ist es auch gut und wichtig, dass es sowas gibt. Dann kann man auch für die Hersteller, jetzt hier als Hersteller, haben dann eine Richtschnur, an der sie sich orientieren können. Und der Anwender kann nachher wählen unter verschiedenen Geräten, welches er nimmt, wenn es entsprechend vorzugsweise, so steht es ja im Regelwerk drin, dass es vorzugsweise nach V oder G 5952 oder 5952 letzten Endes zertifiziert sein soll. Das schließt das andere ja nicht aus, dass es auch anders geht, aber so habe ich wenigstens eine Sicherheit als Handwerksunternehmen, dass das Gerät, was entsprechend da zertifiziert ist, auch so funktioniert, wie es soll.
Okay, schwenken wir mal einmal so ein Stück in die Praxis halt rein. Bernd, du hast über die Jahre halt immer wieder SAK-Betriebe begleitet halt und weißt auch, wie die vor Ort halt ticken, beziehungsweise was die halt auch brauchen. Wie kommt das, was Herr Engelhardt gerade sagte, halt, wie kommt das in der Praxis an? Läuft das so? Wird das dort gemacht halt? Oder wie ist so deine Erfahrung und dein Eindruck dazu?
Ja, also was sich eindeutig deckt, das ist das Thema der Neuanlagen. Da wissen alle schon seit den 70er Jahren, dicht. Dicht ist dicht und da gibt es auch keine zwei Meinungen. Eine Neuanlage muss dicht sein und da wird auch nicht diskutiert. Und da gibt es auch keine Diskussion in irgendeiner Form, die habe ich ja aber nur ein bisschen geändert. Also es gibt die wesentliche Änderung, da muss die Anlage auch dicht sein. Und dann, wie in der Praxis schon gesagt, gibt es aber nun viel mehr Anlagen, die in Betrieb befindlich sind. Also die Masse ist ja nicht die Anzahl, die neu gebaut wird, sondern die Masse ist die Anzahl der Anlagen, die in Betrieb befindlich sind. Und das ist ein zusätzliches Sicherheitskriterium. Das ist genau wie Wenn wir unter Corona-Bedingungen gleich hier rausgehen, tragen wir auch wieder eine Maske, trotz dass wir alle heute getestet wurden. Das ist alles nur ein zusätzlicher Baustein, eine zusätzliche Sicherheit. Und deswegen liegt die Hauptarbeit und aus meiner Sicht die Hauptsicherheit auch bei den Messungen der in Betrieb befindlichen Leitungen innerhalb dieser von der TRGI vorgegebenen Frist innerhalb der 12 Jahre. Ich weiß die Details noch vor 2008. Da stand drin, dass das gemessen werden kann. Seit der TRGI 2008 und 2018 jetzt steht drin, muss innerhalb 12 Jahren gemessen werden und natürlich dann vorzugsweise jetzt mit einem nach G5952 zertifizierten Gerät. Das hat dieses Gerät tatsächlich schon die DVGW-Zertifizierung und das, die Baumusterprüfnummer, diese 12-stellige Nummer, die dann auch wieder bei allen Geräten in allen Bedienungsanleitungen mit dem Zertifikat stehen muss. Das heißt, wir sind natürlich schon zertifiziert und auch so unterwegs, was den Betrieben die Sicherheit gibt. Aber zurück zu euch. Ihr könnt damit euren Kunden die Sicherheit geben. Denn natürlich werdet ihr auch immer mal wieder, bei dem einen ist es eine von 12, bei dem anderen ist es eine von 50 Anlagen, die vielleicht nicht mehr voll gebrauchsfähig sind und wo man, genauso wie Herr Engel eben gesagt hat, dann mal auf die Suche geht, was hat sich denn hier geändert? Und dann, auch hier von meiner Seite, großes Lob an den DVGW. Und dann, wenn diese Sicherheitsmaßnahmen greifen, ist auch eine Anlage, wenn sie vielleicht schon unverändert 30 Jahre und länger in Betrieb ist, dann ist die sicher.
Mhm. Ja. Du hattest das gerade gesagt, das Stichwort auch, wie geht's dann weiter? In Bezug auf, ich muss ja auch eine Qualifikation dazu haben. Also kann ich und brauche ich eine Qualifikation als Frage halt in der Form? Und ja, wie ist die beschaffen halt letztlich? Also ich kann ja als SAK-Betrieb wahrscheinlich nicht sofort einfach so loslegen und das machen halt, sondern ich muss ja gucken halt, was brauche ich dazu oder kann ich einfach loslegen?
Also als eingetragener, als Vertragsinstallationsunternehmen, also als beim Gasnetzbetreiber eingetragenes Vertragsinstallationsunternehmen, also als VIU, so heißt es ja dann abgekürzt, darf ich natürlich auch eine Gasleckmengenmessung machen, eine Gebrauchsfähigkeitsprüfung durchführen. Das ist gehört zum täglichen Brot dazu. Dafür habe ich das gelernt, dafür habe ich meine Qualifikation nachgewiesen. Letzten Endes, wenn wir das Gascheck nennen, mhm, in Niedersachsen oder auch eben Gas-Ganz-Sicher-Check, was der Zentralverband und die anderen Landesverbände machen, ja, dann ist es halt auch, dann da muss man sich extra zertifizieren aus unserer Sicht, weil da eben noch ein paar andere Aspekte dazukommen, um es auch einheitlich dem Kunden darzustellen. Das ist dann auch eine Kampagne, die dann läuft an der Stelle. Und da gibt es eben dann auch bei uns zu Beginn, schon seit Beginn, also seit 2002 an, bei den anderen, die haben dann, der Zentralverband hat später nachgezogen, wir haben ein Protokoll dazu, ein handschriftliches Protokoll, um auch die Schwachstellen nochmal nicht zu vergessen, weil da gehört ja auch eine visuelle Überprüfung dazu. Das eine ist, die Kernaussage ist natürlich die Druckmessung letztendlich mit einem Gasmessgerät, um Gebrauchsfähigkeitsprüfung zu dokumentieren. Aber es gehört immer auch dazu, dass man auch guckt, wie sieht die Anlage aus. Und letztendlich, und so steht es auch im Regelwerk drin, in der TRG steht auch ganz klar drin, also wenn ich eine gute Druckprüfung mache, die also im Rahmen der Gebrauchsfähigkeitsprüfung noch gebrauchsfähig wäre, aber schon erkennen kann, dass in der Anlage Probleme bestehen, sei es Korrosionsschäden größerer Natur, sei es eben irgendwelche handwerklichen Mängel, die ja auch da sein können, vielleicht hat einer mal nicht richtig aufgepasst, solche Dinge, dann muss ich natürlich das in meine Bewertung einfließen lassen. Und eigentlich sollte es so sein, dass jemand, der eine Gebrauchsfähigkeitsprüfung machen lässt, einen Gascheck, dass der dankbar dafür ist, dass ein Handwerker, ein Fachbetrieb, ein Fachhandwerker dorthin kommt, guckt sich das an, findet diesen Mangel und bevor dann was passiert. So sollte es eigentlich sein, dass wir immer mal wieder Ausreißer haben, dass Leute mit Ergebnissen möglicherweise nicht zufrieden sind, weil sie sich was anderes vorgestellt haben. Das kommt auch mal vor. Im Moment ist es aber auch leider so, leider ist auch nicht richtig. Im Moment ist es ja so, dass gerade das SAK-Handwerk im Moment froh ist, die ganzen Aufgaben, die wir haben, mit eigentlich zu wenigen Fachpersonal zu bewältigen. Mhm. Also im Moment sind eher so, Gascheck ist eher nicht so im Vordergrund im Moment, um das mal so zu sagen. Ja. Das kommt dann zu der Zeit, wenn die ganzen Anlagen saniert sind, die dann, wo die Leute wollen und erneuern müssen, dann wird das sicherlich mehr ein Thema werden wieder. Also wir haben einige Betriebe, wir haben viele, die sich haben zertifizieren lassen über uns. Wir haben aber auch einige, die das ganz intensiv machen, also auch gerade Stichwort Wohnungsgesellschaften, ne, die natürlich auch eine Wohnung dann überprüfen lassen können, wenn ein Mieter auszieht, wenn also ich eine Wohnungsanlage habe, zu überprüfen, jetzt den Gasfachmann durchzuschicken und einen Gascheck machen zu lassen, um nachzuweisen, wie es dann, dass ich entsprechend eine Anlage, eine intakte Gasinstallation übergeben habe, wenn ich einen neuen Mieter reinbekomme, weil ich in der Zwischenzeit nicht weiß, was ihr da vielleicht dran gearbeitet hat, wie auch immer. Ich will das jetzt gar nicht so negativ darstellen, aber es ist ja nicht immer Boshaftigkeit da. Manche Leute, also wenn ich in eine Wand bohre oder irgendwo reinbohre aus Versehen, ist das keine Boshaftigkeit, dann ist mir das unterlaufen als Fehler. Natürlich gibt es auch immer Leute, die auf andere Wege oder andere Wege beschreiten, um möglicherweise einen Vorteil zu erhaschen. Also, aber vom Grundsatz her, man kann eine Menge machen, man sollte das tun und man sollte darüber im Gespräch bleiben, weil, wie Herr Bornemann das schon gesagt hat, diese 12 Jahre, ja, die kennen die Leute doch. Also die meisten wissen doch gar nicht, dass man eine Gasleitung alle 12 Jahre überprüfen lassen soll. Damit geht's los. Das ist die Kommunikation des Fachbetriebs, was ich eingangs gesagt habe. Der Fachbetrieb muss den Kunden, sollte den Kunden darauf hinweisen, du hast eine Verpflichtung als Betreiber einer Gasinstallation und die heißt, alle 12 Jahre deine Anlage auf Gebrauchsfähigkeit prüfen zu lassen beziehungsweise untersuchen zu lassen. Und die Vielzahl der Menschen weiß das eher nicht oder sieht geflissentlich drüber weg, weil, und das ist ja ein Vorteil auch des guten Regelwerks, es passiert ja auch recht wenig, zum Glück. Ja. Das Problem ist nur, wenn es dann mal was passiert, dann ist es meistens so, dass eben ja auch erhebliche Konsequenzen daraus resultieren.
Stichwort passieren, Sie hatten das eben eingangs auch gesagt, ich meine, Sie kommen ja aus dem Handwerk auch, also Schäden in der Folge, was kann denn so passieren halt? Also ich meine, außer dass es Bumm macht, das ist schon klar, aber was ist so Ihnen im Laufe der Zeit halt vorgefallen, haben Sie erlebt oder aus den Nachbarbetrieben oder wie auch immer halt?
Es gibt ja diesen alten Satz, den ich übrigens gelernt habe von einem Netzbetreiber, also oder damals noch Versorgungsunternehmen, Gas im Haus schmeißt Wände raus, ja. Das soll natürlich nicht passieren und das verwenden wir bitte auch nicht beim Endkunden. Also wir wollen ja vertrauenswürdig und auch die Gasinstallation soll ja nicht ein Problem sein, sondern die soll ja helfen. Die soll also die Wohnung warm machen, sie soll das warme Wasser warm machen, etc. Da müssen wir von der Richtung müssen wir kommen. Es passiert schon das eine. Also wir haben vor 2004, also vor 15 Jahren jetzt den Gasstromaufwächter hinzubekommen, der ja auch nochmal eine zusätzliche Sicherheit bei den neuen Anlagen gegeben hat. Letzten Endes eine Anlage, wenn sie denn wirklich einen Mangel aufweist in Form von Undichtheit, dass sie ja dann erkannt wird, dass dann das Gerät entsprechend, dass keine weiteren Folgen daraus resultieren, Schäden entstehen oder Personenschäden, was auch immer. Aber es gibt auch kleinere Problemfälle, ne? Dass man eben alte Leitungen, irgendwann sind auch die alten Leitungen mal nicht mehr zu retten und so alt, dass man sie austauschen muss. Ne? Das ist nun so, ein Auto wird was weiß ich, alle 5 Jahre oder 10 Jahre allerspätestens gewechselt. Das ist ja heute auch ein gigantischer Sprung, wenn man mal so die Autos anguckt. Bei haustechnischen Anlagen ist das eher ein Problem. Die sind einfach zu gut, ne? Auch wenn die modernen Anlagen möglicherweise jetzt nicht mehr so lange halten werden, wie vielleicht die wir früher mal gebaut haben. Also wenn ich mir Hannover angucke, zum Beispiel in der Stadt, in der wir nun sitzen und wo ich dann auch häufiger mal unterwegs bin, wenn ich da so alte Häuser angucke, also Jahrhundertwende, 1900er, da sind dann noch Leitungen drin, da ist dann noch Stadtgas durchgegangen. Ja? Das heißt also, die sind teilweise noch in Betrieb. Man mag da manchmal gar nicht so gerne hingucken. Ne? Also die sehen auch wirklich nicht so gut aus manchmal. Das Schöne ist, der Handwerksunternehmer, der das mit seinem Kunden bespricht, der findet da im Regelfall auch Gehör, auch wenn es Geld kostet. Wenn es mit Geld losgeht, ist ja manchmal ein bisschen schwierig für manche Leute. Und es gibt keiner gerne Geld aus, aber wenn es dann erforderlich ist und wenn ich damit auch Geld verdiene, weil ich ja das Haus vermiete zum Beispiel, dann ist es einfach auch Pflicht, Eigentum verpflichtet. Also dieser alte Spruch zählt letztendlich für Eigenheimbesitzer genauso wie für die Leute, die entsprechend Wohnungen vermieten und größere Objekte. Also da hat man eine Menge an Potenzial, Korrosionsschäden. Wenn ich alte Armaturen finde, die da nicht reingehören, möglicherweise Kükenhähne etc., die man dann möglicherweise auch austauschen kann oder sollte. Also solche Dinge. Es gibt immer was zu gucken und immer was zu tun. Aber bei Gas ist das durch die, wie soll ich das sagen, durch die Stringenz, die da drin ist. Also bei Gas haben wir nicht so viele Bauteile. Da geht es in der Hauptsache um Rohrleitungen, ein paar Absperrarmaturen und dann hängt da irgendwo ein Gasgerät, dann ist der Abgasweg da. Also es ist letzten Endes so, dass man dort relativ stringent und einfach durchgucken kann. Das ist bei anderen Anlagen etwas vielfältiger geworden, wenn ich an Trinkwasser zum Beispiel denke.
Mhm. Kommen wir gleich noch mal ein bisschen auf diese Gasseite rein. Sie hatten das auch gesagt wegen Schäden und was kann man machen halt letztlich alles. Stichwort Kommunikation ist da ja auch ein ganz wichtiges. Also Sie müssen ja auch für Ihre Betriebe halt quasi, also niedersachsenweit und darüber hinaus natürlich auch Kommunikation betreiben. Wie geht das? Hatten Sie ja gerade auch mit der Kampagne gesagt. Bernd, wie siehst du das so in der Praxis halt letztlich? Also nehmen die Kolleginnen jetzt mal nicht aus Niedersachsen, die sind ja alle top geschult und es läuft alles mal. Funktioniert das so halt und wird das so gemacht halt, was da läuft halt? Wie ist so dein Eindruck, wenn du da täglich draußen bist?
Wir sind ja natürlich auch bundesweit unterwegs, aber auch der Herr Engelhardt hat sehr viel Erfahrung. Ich habe es noch nicht gefragt, ich würde es gleich mal mit einer Frage unterbringen, wie oft Herr Engelhardt einzelne Betriebe oder Mitarbeiter schon geschult hat in den letzten 20 Jahren, die er aktiv ist im Handwerk. Und da kenne ich viele weitere Personen in anderen Ländern, in anderen Bereichen, DVGW-Referenten oder auch von Fachverbänden, Heizung, Sanitär aus anderen Bundesländern oder auch Mitarbeiter von Versorgern, die auch DVGW zertifizierte Referenten sind, also diese Train-the-Trainer-Schulung absolviert haben. Und da muss ich sagen, das Thema ist von der Seite, der vorbereitenden Seite des Handwerks in jedem Fall rund. Da wird sehr, sehr viel geschult. Wie ich schon eingangs sagte, bei der Produktpräsentation sind wir auch natürlich mit Dienstleistern unterwegs, die Regler prüfen, Regler tauschen, Zähler prüfen, Zähler tauschen. Das ist ja ein Randgebiet. Dafür muss man jetzt nicht zwangsläufig eine Heizungssanitär-Meisterausbildung haben. Dafür reicht entsprechend auch ein Anführungsstrichen einen Gesellenbrief und eine Weiterqualifizierung. Aber auch da wird natürlich diese Gerätetechnik eingesetzt und da ist das Ganze von der Sicherheit ebenfalls rund.
Stichwort, du hattest gerade gesagt, Train the Trainer, DVGW-Seminare, TRGI, Sie sind da ja auch unterwegs, Herr Engelhardt. Wir betreuen das ja auch oder haben das auch betreut halt in der Form. Auch da gab es ja weiter Qualifikationssachen halt. Vielleicht kannst du ganz kurz da noch mal ein bisschen was sagen.
Ja, da gibt es auch Weiterqualifikationen und auch wir bieten, wer jetzt mal auf unserer Seite guckt, also auch wir bieten so ein entsprechendes Seminar an. Und wer jetzt meint, ja, ist jetzt Wöhler Train the Trainer zertifiziert vom DVGW? Nein. Ganz klar, wir bedienen uns dort auch eines vorhandenen Referenten, der entsprechend dort zertifiziert ist.
Sie sind ja in dem Thema auch unterwegs, Herr Engelhardt, halt auch mit den Schulungen halt letztlich diese Qualifikation, die man da erreicht, weil Sie sagten vorhin, das ist ja in der Meisterausbildung drin, aber diese Zusatzqualifikation, die muss man erlangen, halt auffrischen, Fragezeichen.
Bisher ist Auffrischen in der Form noch nicht vorgesehen, weil wir dann natürlich, wenn also das neue Regelwerk alle 10 Jahre, so ist ja der letzte oder der Turnus jetzt eingependelt so ein bisschen. Ich gehe mal davon aus, dass das auch so bleibt beim DVGW, wird das Regelwerk angepasst. Natürlich bieten wir hier und dort auch diese Veranstaltung an, um noch ein bisschen aufgefrischt und modernisiert. Mhm. Das Wichtige ist, und das muss man einfach im Hinterkopf, das muss auch der SHK-Handwerker im Hinterkopf halten. Es gibt den eingetragenen Fachmann, die eingetragene Fachfrau oder die Person im Betrieb, die den sozusagen unterschreiben darf. Das ist der eingetragene Fachmann, ist eigentlich ja auch in der heutigen Zeit nicht mehr ganz korrekt, ne? Nee. Die Fachperson, um das mal jetzt ganz politisch korrekt zu sagen.
Ja, sie haben einen großen Anteil doch von Frauen auch im Handwerk, ne?
Also das ja, genau. Und das ist auch wichtig hier. Und richtig. Ja, und deswegen ja, wollen wir da auch allen gerecht werden. Das Wichtige ist aber letzten Endes dabei, das eine ist die TRG-Auffrischungsschulung, die dann alle 10 Jahre ja mindestens, wenn die neue TRG rauskommt, dann will ja der örtliche Netzbetreiber ja auch einen Nachweis haben von diesen entsprechenden Schulungen heraus. Was aber wir seit einigen Jahren eigentlich schon seit 2004 machen, dass wir hingehen, die zu schulen, die es letzten Endes vor Ort machen müssen. Das sind die Monteure und Monteurinnen. Letzten Endes, die müssen das Neueste kennen, die müssen das, was für sie wichtig ist, also in der Gasinstallation auch wissen. Deswegen machen wir regelmäßig, vorzugsweise natürlich innungsweise, dass wir vor Ort die Monteure der einzelnen Betriebe schulen, nachdem wir den eingetragenen Fachmann, die eingetragene Fachfrau, entsprechend die bevollmächtigte Person sozusagen, dort geschult haben, damit die Person nachweisen kann, ich habe mich weitergebildet. Das ist ja aus dem Installateurvertrag herauskommend. Sobald wir das hinter uns gebracht haben und alle da entsprechend versorgt sind, gehen wir immer dazu über und schulen dann die Monteure. Mhm. und Monteuren. Und von daher, das machen wir gerade im Moment natürlich etwas eingeschränkter, als wir es sonst können, durch aktuelle Geschehnisse des letzten Jahres. Ich will dieses Wort gar nicht mehr in den Mund nehmen. Kommt nicht überall so gut an. Und letzten Endes geht es darum, wir starten jetzt gerade im nächsten Monat, also nach Ostern, werden wir damit beginnen, das online zu machen. Also in einem Webinar für Mitarbeiter innen eines Handwerksunternehmens, entsprechend für Gas und für Trinkwasser auch, das ist das Gleiche.
Ja.
Letzten Endes dort die Personen, die an den Anlagen arbeiten, entsprechend zu schulen und auch so nachweislich zu schulen, auch das geht auch online, wir haben da ein Konzept uns erarbeitet, wie wir das nachweisen können, dass dann auch ein Zertifikat gibt und entsprechend damit auch der Betriebsinhaber oder der Verantwortliche, die verantwortliche Person entsprechend auch nachweisen kann, ich habe auch meine Mitarbeiter geschult, weil das steht ja auch im Installateurvertrag drin. Ich muss mich selber weiterbilden, und ich muss aber auch meine Mitarbeiter weiterbilden. Und ich habe ja eingangs gesagt, ich habe selber mal den Beruf gelernt und ich war selber mal Monteur. Und immer wenn mein Chef dann auf einer Schulung war, dann kam der danach und sprudelte immer so mit neuen Ideen. Das kam dann bei den Mitarbeitern in der Form, guck mal, der war wieder bei einer Schulung. Ja. Es ist immer mal ganz gut, wenn mal eine fremde Person als der eigene Chef oder die eigene Chefin das immer erzählen, wenn das mal eine fremde Person macht, dass man das mal aus anderem Mund hört und vielleicht auch mal einen anderen Blickwinkel dadurch erlangt und auch die Notwendigkeit. Und das nicht als ach, jetzt muss ich schon wieder eine Schulung machen. Schulung, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist total wichtig. Das macht eine fachkompetente Person aus und die wollen wir ja wohl alle sein vor Ort beim Kunden. Und deswegen ist es eben wichtig, da was zu tun.
Ja, und ich glaube auch in dem Falle halt, dass es für den Betrieb, was Sie sagten, ja sehr, sehr wichtig ist halt, dass der sich quasi absichert und sagen kann, ey Leute, ich habe meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschult,
genau.
Die sind vor Ort und sind fit in dem Thema und das hier ist meine Bescheinigung, dass ich es gemacht habe. Kurze Nachfrage, wie oft muss das gemacht werden? Also
ja, da gibt's eigentlich gar keine, also normalerweise es gibt eine Zeitansage, die jährliche Unterweisung, ja.
Durch den Betrieb.
Wobei die Frage ist doch ganz einfach, wenn es nichts Neues gibt, also wenn ich jetzt jedes Jahr das Gleiche mir erzählen lasse, wenn sich das Regelwerk anpasst, also es ist ja nicht nur alle 10 Jahre, dass die Theorie alle 10 Jahre neu kommt, es ist ja auch so, dass dann teilweise Kleinigkeiten dazukommen oder wenn wir an 2004 zurückerinnern, die 86, 96er Theorie damals noch gültig, dann kam der Strömungswächter. Natürlich sind das Meilensteine gewesen. Dann muss man auch hingehen und muss seine Mitarbeiter, die müssen den ja einbauen später. Mhm. Und wir können uns alle daran erinnern, ich ein bisschen mit Schaudern, wie das am Anfang lief, wie viele Geräte ausgefallen sind und dass die am Anfang nicht so ganz rund war, die Thematik. Wir haben es ja, glaube ich, ganz gut gemeinsam hinbekommen, wenn auch mit hier und dort ein bisschen hakeln, in jederlei Hinsicht. Aber vom Grundsatz her, wenn das Regelwerk sich verändert, dann macht es Sinn, entsprechend was zu tun. Eine Auffrischung macht auch Sinn, aber die Leute, die jeden Tag an den Anlagen arbeiten, wenn ich da hinkomme, muss ich jedes Jahr schulen über dasselbe Thema. Ja, da bin ich immer zwiespältiger Meinung drüber, weil letzten Endes ist das auch ein bisschen was, wo man sagen muss, naja, da ist das Verständnis dann auch nicht mehr da.
Also, aber als Vertragsinstallationsunternehmen, wenn ich mich eintragen lassen will, muss ich mich schon regelmäßig da
auch natürlich, klar. Aber eben die auch, und es steht drin, jährliche Unterweisung der Mitarbeiter.
Ja. Wenn ich da noch einklinken
darf. Natürlich, klar.
Das ist gut, wenn ich da einklinken darf.
Wir sind lässt das Gerät gar nicht mehr los.
Nee, ist ein Handschmeichler.
Ja. Ich habe es noch gar nicht angefasst, das werde ich später mal
gehen.
Da gibt es ja nicht her.
Das gleich vielleicht mal rüber, aber ich nehme das in jedem Fall auch, ich nehme das gleich jetzt mit an meinen Arbeitsplatz.
Nein, wir sind ja im Bundesgebiet auch unterwegs bei den Energiegemeinschaften der Gasversorger und ich weiß auch, dass das Einzelne, ich kann es nicht ganz genau auf ein Jahr sagen, dass einzelne Gasversorger schon sagen, dass der Betrieb selbst auch mal an einer offiziellen Schulung teilgenommen haben muss, wie zum Beispiel im Rahmen einer Energiegemeinschaft. Ich kenne jetzt die ganz genauen Zeitabstände da nicht. Ich höre es halt. Ja, wir machen das ja zeitweise auch. Also auch gut, dass Sie es ansprechen, Herr Bornemann. Letztendlich sind wir auch häufig mit den örtlichen Gasnetzbetreibern. Wir kennen uns ja. Also das heißt, wir machen auch häufig das mit der Innung gemeinsam, dass wir im Prinzip vor Ort sagen, okay, wir machen jetzt mal, wir bieten so eine Schulung an und machen dann auch daraus letzten Endes ein Event in der Form, dass man auch mal so ein paar Dinge neben der Spur bespricht und mal ein paar Sachen hinweist. Für mich ist immer, ich glaube, das ist bei dem, was ich heute gesagt habe, auch schon ziemlich rausgekommen. Für mich ist immer total wichtig, dass der Betriebsinhaber als auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, dass der Kunde Letzten Endes die Fachkompetenz der Person, die da vor Ort steht und für den Betrieb auch hantiert, dass die Fachkompetenz richtig herausgestellt werden muss. Und da geht es eben nur darüber, dass ich mit den Leuten A sprechen möchte, B das auch tue und das möglicherweise in einer Art und Weise, dass der mir auch folgen kann. Es nützt nichts, wenn ich da in Fachjargon mit Nippeln und Doppelnippeln und was es da alles gibt, da steigt der irgendwann aus. Ja, der möchte einfach nur wissen, das ist meine Gasleitung und auf die und die Dinge habe ich zu achten und zum Beispiel, wo ist meine Hauptabsperreinrichtung? Ja, sowas zu wissen, das ist ja, hat ja auch einen geistigen Nährwert für den Kunden. Falls mal wirklich was ist, dafür ist ja die Hauptabsperreinrichtung, die hieß ja früher Feuerhahn. Hm. Ja, das hat ja einen Grund, das ist ja historisch.
Auch schon ein paar Tage her, ne?
Genau, das ist ja, also ich habe das schon, also nicht, dass einer denkt, Feuerhahn habe ich nicht mehr kennengelernt, nur von vom Hörensagen. Aber es ist letzten Endes, das ist aber genau das, was ein Kunde wissen muss. Und das zum Beispiel, das wäre auch beim Gascheck wichtig, wenn ich an die Hauptabsperreinrichtung gar nicht drankomme, ich finde die gar nicht auf, weil ein Schrank davor gebaut ist, dann muss ich dem Kunden das mitteilen, dann muss ich das im Protokoll vermerken. Das ist zwar kein grober Mangel, aber es ist schon ein Mangel, der abgestellt werden muss, weil letzten Endes die Betriebssicherheit zwar nicht drunter leidet, aber wenn es ein Problem gibt, dann muss ich rechtzeitig an die Hauptabsperreinrichtung rangelangen. Und dafür ist die da, dass man in Notsituationen die Gaszufuhr sperren kann. Also habe ich einen Gasbruch im Haus, dann muss ich entsprechend handeln können. Und wenn ich dann erst anfangen muss, einen Schrank abzubauen, dann ist
zu spät, ne?
Zu spät, ja. Dann ist die Zeit weg und dann ist es halt ein bisschen problematisch. Und das muss man Laien, der DVGW sagt immer so schön Fachlaien, also dann muss man den Laien davor schützen, dass er eben im Prinzip sich in seinem Haus nicht auskennt oder auch nicht weiß, wo er hin muss. Und das sind Dinge. Das macht für mich dann eben auch das Kundengespräch aus. Und ich glaube, ein Kunde wird das auch zur Kenntnis nehmen, ob er jemanden hat, der da gar nicht mit ihm reden möchte und eigentlich nur nachher eine Rechnung stellt, oder ob da jemand ist, der eben auch eine Botschaft vermittelt. Und ich glaube, da kann man sich auch einen guten Kundenkreis mit aufbauen, indem man halt ja da offen mit umgeht und kommuniziert.
Jetzt gibt's noch ganz viele Fragen und ich habe hier noch 3 Zettel voll mit Fragen, die ich eigentlich loswerden wollte. Halt, Lizzie, die Zeit läuft halt und Sie haben jetzt ein paar Mal schon dieses Stichwort Kommunikation in den Mund genommen halt und ich weiß, dass die nächste Speakerin quasi hier bei uns im Studio halt auch dieses Kommunikative halt sehr stark nach vorne bringen wird. Deswegen auch hier nochmal ganz kurz in ein paar Minuten halt der nächste schwenkt dann halt zu der Marike Fenham. Ich weiß nicht, ob Sie sich oben schon kennengelernt hatten oder sowas, aber sie ist da in dem Bereich Kommunikationstrainer unterwegs. Vielleicht gibt's da für das ein oder andere, für den einen oder anderen Betrieb halt noch ein bisschen was Neues. Aber mich würde noch eine Frage interessieren. Stichwort Finanzen, Geld halt letztlich. Also Sie sagten das vorhin schon, welche Prüfungen da sind. Lässt sich damit dann auch Geld verdienen halt für die SHK-Betriebe draußen halt, die das machen? Oder ist das mittlerweile in Fleisch und Blut und sowieso mit Geld verdient wird?
Also ich hoffe für jeden SHK-Fachbetrieb, dass er mit dem, was er tut, bei allem, was er tut, auch Geld über hat. Also ne,
das ja, ist ja aktuell kein, sollte es ja so.
Ja, aber man muss natürlich schon gucken. Es gibt schon. Natürlich kann man da nicht sagen, das kostet die Summe. Das darf ich nicht sagen. Das kann ich nicht sagen. Das ist die Kalkulationsgrundlage eines jeden Handwerksbetriebs, weil erstens mal kann ich es auch gar nicht einordnen, weil ich gar nicht seine Grundlage kenne. Das heißt, er hat ja entsprechend eine kalkulatorische Vorgabe seines Betriebes. Also der Betrieb gibt vor mit all dem, was da drumherum ist, letzten Endes was eine Monteurstunde kostet, was eine Prüfung kostet und auch so ein Gerät zum Beispiel, wenn ich mir so ein Gerät kaufe, was ja vermutlich von Wöhler auch verkauft wird und nicht verschenkt wird, das kostet natürlich auch Geld und das muss ich natürlich auch in meine Kalkulation natürlich mit reinnehmen. Das heißt also, ja, man sollte schon damit Geld verdienen können, auch mit den Dingen, dass man dem Kunden dort Sicherheit entsprechend nahe bringt. Verkauft, das wollte ich, habe ich bewusst jetzt nicht gesagt, sondern dass man einfach ihn aufklärt über seine Anlage, ihm Sicherheit entsprechend nahe bringt. Und dann muss natürlich auch, alles andere wäre schändlich zu sagen, ja, das macht man, wenn man einen guten Kunden hat und man ist eh da, dann kann man das gerne machen, dann muss man das irgendwie für sich umsetzen, aber vom Grundsatz her muss ich damit auch Geld verdienen. Anders geht's nicht.
Ich sage ja immer, was wert ist, soll auch Geld kosten halt letztlich. Ne? Ja. Und das ist ja bei Ihren Betrieben auch so. Der Herr Bornemann kennt das aus der Praxis. Du kennst wahrscheinlich auch viele Fälle, die damit auch Geld verdienen halt. Noch ein Stichwort dazu.
Ja, also nicht nur der Gedanke Sicherheit wird da vollzogen, sondern es gibt ganz viele unterschiedliche Anwendungen. Es gibt einmal die Anwendung, ein Mitarbeiter fährt nur los und macht diese Gebrauchsfähigkeitsprüfung inklusive der Leckmengenmessung und muss sich darüber finanzieren. Er macht auch nur das. Dann gibt es andere Fälle, so wie Christian schon angedeutet hat und wie Sie auch gesagt haben, Herr Engelhardt, dann passiert das vielleicht bei der Wartung mit oder es ist sogar Teil eines Wartungskonzepts. Ja. Das kann sich zum Beispiel auch in der Wartungspauschale niederschlagen. Das heißt, dass einfach integriert ist innerhalb von 12 Jahren diese Leckmengenmessung und es ist egal, wann der Betrieb die macht. Der macht die vielleicht auch 10-jährig oder wenn er festgestellt hat, dass man ein minimales Leck, aber die Anlage noch voll gebrauchsfähig ist, dann macht man das vielleicht in 2 Jahren nochmal und guckt, hat sich die Anlage verändert. Da gibt es alles. Wichtig auch das, was der DVGW verfolgt und was wir natürlich auch als Messgerätehersteller die letzten Jahre begleitet und verfolgt haben. Diese Messungen werden mehr. Und das lässt uns dann zum Schluss natürlich auch zur neueren oder auch zur besseren Technik entwickeln.
Entwickeln, neuere Technik, Stichwort dazu, weil wir kommen jetzt zum Ende, weil wir müssen gleich und dürfen auch gleich weitergehen. Wie sollte so eine normale Ausstattung halt aussehen in dieser Geräteweise, was wir jetzt halt quasi und du neu präsentiert hast? Also was ist das, was man sozusagen sich anschaffen sollte?
Ja, wir haben das zusammengefasst, einmal das Gerät einzeln, das ist schon messbereit, da kann man auch einzelne Messungen schon machen. Und dann gibt es, wie üblich, wer das von Wöhlhardt-Produkten kennt, wir haben uns da sehr viele Gedanken gemacht. Es gibt immer ein Einsteigerset, mit dem man dann die einfachen Messungen machen kann, wie zum Beispiel so eine Leckmengenmessung innerhalb der Gebrauchsfähigkeit, mit dem man auch einen Regler prüfen kann als innerhalb der Dienstleistung. Dann gibt es ein Komfortset. Mit diesem Komfortset kann man im Prinzip schon die Messungen an Gas- und Trinkwasserleitung mit Luft prüfen. Und dann gibt es natürlich auch ein Profiset. Und in dem Profiset integriert ist dann der Drucker für die Bestätigung vor Ort, da ist die PC-Software im Lieferumfang, der Gasspürer ist im Lieferumfang, sowie sämtliche Adapter, die man gewindeseitig irgendwann mal vor Ort benötigt.
Das war das, was du vorhin auch so schön in dem Koffer halt ausgepackt und gezeigt hast.
Ja, also von bis ist alles
genau, da. Genau, ne? Ich kann gerne jeden Adapter einmal einzeln durchgehen.
Nee,
ich komme auch aus dem Handwerk und das dauert dann nochmal 45 Minuten extra.
Aber Herr Engelhardt sagt ja schon, er möchte das ganz gerne gleich mal sehen und wir haben bestimmt auch noch ein Gerät, was er
da gucken kann.
Die Zeit läuft und läuft. Wir könnten noch lange plaudern, glaube ich halt. Ne? Es könnten noch ein paar Sachen reinkommen. Aber auch hier nochmal der Hinweis, wenn ihr noch ein paar Fragen habt, ihr könnt sie jetzt gerade noch loswerden über Mentimeter. Ich würde gerne 2 Sachen mal aufgreifen, was hier so reingekommen ist halt. Und zwar Thema Kosten, Infomaterial hatte einer mal gestellt halt, gedruckt online für TRGI und den Kommentar und oder die TRGI online plus werden schnell einige 100 Euro fällig. Warum ist das eigentlich so teuer? Verdient da einer dran?
Also ich sag mal so, da kann ich jetzt nichts zu sagen, weil letztendlich nicht unsere Baustelle, das ist DVGW, das muss man den DVGW fragen. Natürlich muss auch der DVGW, das gibt für den gilt das Gleiche, wenn der DVGW ein Regelwerk setzt und entsprechend Bücher verkauft, dann muss man das fairerweise aus unternehmerischer Sicht auch akzeptieren, dass der da ein bisschen Geld dran verdient. Aber vom Grundsatz her, das Wichtige ist, ob ich das online habe oder ob ich das als Buch habe. Ich glaube, alle 10 Jahre kann man das mal investieren, sollte man das mal investieren. Und wenn Sie damit arbeiten, dann rentiert sich das auch. Und ja, wenn man das Buch nicht hat, dann kann man nicht vernünftig an Gasleitung arbeiten, weil alles, man muss wissen, wo es steht, man muss das Buch im Regal haben. Und wenn man dann letztendlich ein Ergebnis benötigt, eine Frage beantwortet haben will, dann kann man 2 Sachen machen. Entweder man guckt direkt selber ins Buch rein oder man ruft zum Beispiel, wenn man Mitglied einer Innung ist, beim Fachverband an und kann zum Beispiel auch da fragen. Also wir beantworten ja die Fragen auch und gucken natürlich auch in dasselbe Regelwerk. Also es ist schon ein relativ schlankes Regelwerk, wenn ich die TRG angucke. Da gibt es ganz andere Regelwerke, die auch ein bisschen deutlich mehr zu Buch schlagen.
Okay, drumherum gekommen halt.
Ja, ich kann ja das nicht sagen.
Alles gut. Die eine weitere Anmerkung kam, dass die Verbrennungsluftversorgung für feste Brennstoffe unglücklich ist. Okay, ich glaube, da können Sie jetzt selber auch wenig dazu beitragen, beziehungsweise.
Ja, Regelwerkssätze. Da müsste man müsste man die Leute ansprechen, die das Regelwerk sich ausgedacht haben. Wobei, ich glaube nicht, dass es halt so ganz unglücklich ist. Man muss sich darauf einlassen. Ja. Feste Brennstoffe sind dort, wo es unglücklicher wird, nämlich in Wohneinheiten, die kleiner sind, eher weniger der Fall. Also die meisten, die feste Brennstoffe einsetzen, sind dann doch eher Eigenheim- und Doppelhaus- oder Zweifamilienhausbesitzer. Aber wie gesagt, das ist so ein Thema, da kann man sich auch lange drüber unterhalten.
Eine letzte Frage noch. Wir hatten vorhin das Thema Digitalisierung, hat auch hier eine gefragt halt im Mentimeter halt, wie digital ist das SAK-Handwerk tatsächlich?
Das SAK-Handwerk ist im letzten Jahr digitaler geworden, als es vorher war. Also ich sag mal so, wir haben schon, also die Handwerk im Allgemeinen ist ja immer, wird ja immer ein bisschen konservativer dargestellt. Ist tatsächlich in Großen auch häufig so, aber ich kenne ganz viele, also ich kann ja nur für Niedersachsen sprechen, aber ich denke, das ist im Bundesgebiet ähnlich. Es gibt da sehr viele Betriebe, die sich das Thema Digitalisierung zum Thema gemacht haben, die ja in den letzten Jahren erheblichen Aufwand betrieben haben, um ihren Kunden entsprechend gerecht zu werden, also um auch Smart Home, das Ganze drumherum anzubieten. Ich kann mich gerade an einen Betrieb in Ostfriesland erinnern, der sogar ein extra Musterhaus im Garten stehen hat, wo man mal übernachten darf, um das alles auszuprobieren. Da er hat natürlich auch eine Ladestation für das Elektroauto vor der Haustür etc. Der verkauft doch, wenn es drauf ankommt, einen Beamer mit und auch fürs Badezimmer den Fernseher. Ja, das ist alles eine Sache, wie man das möchte. Mhm. Ich glaube, da haben wir das im letzten Jahr, also wenn man über positive Dinge des letzten Jahres sprechen möchte, dann kann man das sagen. Ja, wir haben gemerkt, dass Digitalisierung nicht nur ein Schlagwort ist, sondern auch weiterhelfen kann, wenn es mal schief läuft. Und im Moment hilft es ja ein bisschen weiter. Auch wenn ich an die ISH von letzter Woche zurückdenke, die ist halt digital gewesen. Vom Grundsatz her, wir sollten das, was wir jetzt gelernt haben, natürlich nicht wieder vergessen, sondern weiter ausbauen. Und Digitalisierung, ja, dieses Schlagwort hat man ja inflationär die letzten Jahre verwendet und das hing jedem schon irgendwo zum Hals raus. Aber letzten Endes ist es so, wenn man es wirklich für seinen Betrieb anwendet, wenn man wirklich für die Dinge, wo man dem Kunden auch was Gutes mit tun kann, wo man sich selber positiv darstellen kann, verwendet, dann soll es gut sein. Alles andere wird die nächste Zeit zeigen und ob wir nun BIM machen oder was auch immer da noch alles hinterherkommt, das ist dann sowieso nur dem vorbehalten, der es auch wirklich braucht. Also von daher schauen wir mal. Ich glaube, da gibt es noch ein bisschen was zu machen, aber wir haben jetzt mal einen Einstieg gehabt und vielleicht sehen wir jetzt, dass es nicht ganz so weit weg ist, dass das alle können. Also selbst wir im Verband machen ja auch jetzt Online-Seminare, wo ich jetzt auch vor anderthalb Jahren noch nicht wirklich drüber nachgedacht habe, ob wir das wirklich machen sollten. Weil ich bin auch jemand, und das gebe ich offen zu, ich bin auch gerne vorne bei den Leuten und spreche mit den Leuten persönlich und sehe die gerne. Und jetzt spreche ich gerade in die Kamera rein, hallo. Ich freue mich alle, die mich kennen oder die uns kennen vom Verband, dass wir sie mal wiedersehen und irgendwann mal wieder persönlichen Kontakt haben. Aber solange nehmen wir die Kamera.
Zumindest sehen wir drei uns hier und noch ein paar Studiogäste, die aus der Technik heraus sind. Engelhardt, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, dass Sie zu uns gekommen sind, die Fragen beantwortet haben, einen Einblick in das SAK-Handwerk gegeben haben, insbesondere auch zur TRGI, wie sinnvoll das ist, wie breit das Regelwerk aufgestellt ist, dass man sich weiterbilden sollte und auch ständig up-to-date bleiben sollte und natürlich auch, wie Sie sagten, gute Messtechnik einsetzen kann. Und da wird Herr Bornemann sicherlich gleich, Sie haben noch einen Augenblick Zeit, einmal durch die Firma zu gehen, einen Rundgang zu machen und so weiter, vielleicht Ihnen nochmal die Stellen zeigen, wo es tatsächlich gebaut wird, weil das findet alles hier im Haus auch statt. Als Hersteller können wir das natürlich auch hier live zeigen und auch machen. Deswegen vielen Dank auch an dich, Bernd, dass du das so schön präsentiert hast und so stolz immer dabei hast. Letztes Jahr zeigt auch, dass wir insgesamt dabei gut sind.
Jederzeit,
Sie haben das Schlusswort, oder fast das Schlusswort.
Dadurch, dass wir solche Geräte haben, da ist jetzt eigentlich der Aufschlag gemacht, wir brauchen junge Leute in unserem Handwerk und die jungen Leute, die mit Smartphones affin sind, die mit solchen Geräten umgehen können, sollten, die werden ein bisschen mehr Spaß haben als vielleicht die das nicht mehr wollen. Von daher, also wir müssen jetzt einfach die Zeit nutzen, die aktuelle Zeit nutzen, Digitalisierung auch dafür verwenden, junge Leute in den Beruf zu bekommen und ich glaube, das haben wir alle nötig. Wir können auch von den jungen Menschen was lernen, die können von uns was lernen und wenn wir jetzt so weitermachen, ich glaube, dann wird es richtig gut und wir holen uns den Nachwuchs jetzt über die Digitalisierung auch mit rein und dass wir zukunftsträchtig und klimaentsprechend Schützer sind, das wissen wir hoffentlich alle schon. Die Leute draußen tragen es weiter in die Landschaft rein.
Handwerk to go, der Podcast.